Dirty Laundry Talk.
Hi Leute!
Hallo!
Wir sind back mit einer neuen Folge. Neben mir steht diesmal die wunderbare
Saskia Rudnick.
Und ich würde sagen, da wir ja heute in unsere erste Folge starten mit unserem ersten Gast, quatschen wir gar nicht groß drum rum, sondern starten einfach direkt.
Vorwäsche.
Name?
Hallo, ich bin Torben Kassler.
Dein Alter?
Ich bin 29 Jahre inzwischen.
Beruf?
Ich bin Journalistikstudent und nebenbei natürlich dann, wie man das so macht, auch als freischaffender Journalist ein bisschen tätig.
Night in oder night out?
Inzwischen lieber night in.
Dein Lieblingsessen?
Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die ihr stellen konntet. Eigentlich alles. Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, nehme ich eine gute Lasagne.
Dein Celebrity Crush?
Ich glaube, dann bleibe ich bei Avril Lavigne, weil das ist die seit Ewigkeiten.
Ah, geil.
Und Sonne oder Regen?
Sonne, wenn es nicht zu heiß ist.
Gut. Sehr verständlich alles. Ja, du hast es ja gerade irgendwie schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht willst du irgendwie nochmal so ein bisschen elaborieren, wer du so bist, was du so machst. Ja, genau. Also du bist Torben, 29, Journalistikstudi. Und was machst du so nebenbei? Also Journalistik ist ja ein Riesenfeld.
Ja, Journalistik, das der Fluch und der Segen der ganzen Nummer, dass man sich immer mit anderen Sachen beschäftigen kann. Ne? eigentlich so interessieren tue ich mich eher so für politische Sachen, das große Gesellschaftliche. Mich jetzt in Lokalsport zu stellen, wäre komplett die falsche Ecke. Nebenbei, ja, ich lese gerne und viel. Ich treibe Unsinn im Internet, vorrangig auf Twitter. Das ist mir irgendwie das Liebste, da kann ich schreiben, das andere mit Bild und sowas, das, nee, ist nicht ganz so meins.
Also schön altmodisch Journalismus.
Der Klassiker. Print, viel Kaffee, viel Zigaretten.
Geil.
So wie man das kennt. Ich habe theoretisch auch sogar einen Trenchcoat, aber auch wenn ich ihn heute nicht trage.
Hört sich doch gut an.
Das ist auch, wir kennen Torben nämlich, also wir studieren ja auch Journalistik, wir kennen ihn von der Uni und das ist hier wirklich, also muss man haben, einen Trenchcoat im Kleiderschrank und ein schwarzer Rolli, sonst ist es das Aufnahmeritual.
Ja. Auf jeden Fall. Die einheitliche Uniform muss doch ein bisschen
genau.
Man muss doch die Leute erkennen.
Ja, alles sehr stylisch auf jeden Fall.
Ja.
Passt.
Ehrlich.
Ja, aber wir wollen ja auch wissen, warum du hier bist. Möchtest du uns das mal kurz verraten?
Ja, natürlich. Ich wusste jetzt nicht, wie ich da vorwegnehmen soll. Okay, ich wurde freundlicherweise eingeladen, weil ich seit ein bisschen mehr als 6 Jahren inzwischen in einer sehr glücklichen, aber nicht, oder warum aber, und nicht monogamen Beziehung unterwegs bin in meiner Freizeit. mit der guten Dame jetzt inzwischen auch schon seit 5 Jahren, glaube ich, zusammenwohne und anscheinend eins der Beispiele bin, wo es einigermaßen klappt.
Und du hast gesagt, nicht monogame Beziehung, kannst du es einmal definieren für die Leute, die vielleicht nicht genau wissen, was das heißt?
Ja, das heißt in der Theorie, jetzt durch Corona hat die Praxis ein bisschen, sagen wir mal, gelitten. in der Theorie heißt das halt, dass man sich nicht nur auf Sex mit einer Person beschränkt. Also dass der klassische, ich sag mal, Treuebegriff in einer Beziehung nicht heißt, ich gebe dir meine körperliche Exklusivität und du darfst als einziger an meinen Astralkörper ran, sondern dass man diesen Treuebegriff halt über Sachen macht, die nicht unbedingt Sex sind. Und dann auch diese Art von Spaß ohne seinen Partner, Partnerin haben darf. Ja, so
ja.
Ungefähr.
Und du meintest ja irgendwie auch schon, du bist aber trotzdem in einer Beziehung mit einer Frau. Und hast du feste oder wechselnde PartnerInnen?
Unterschiedlich. Also tendenziell eher wechselnde. Es gab dann auch Beziehungskonstellationen, die sich länger gehalten haben, wo das dann auch nicht nur beschränkt war auf ich habe Sex mit denen, sondern meine Freundin auch oder wir beide.
Okay.
Ja, aber schon eher wechselnd, beziehungsweise ja.
Und würdest du sagen, also hast du dann immer eine feste Partnerin oder können das auch mehrere feste Leute sein?
Können ist da, glaube ich, dem Können ist da keine Grenzen gesetzt. Weiß ich noch nicht. Bis jetzt waren es eigentlich dann, also ja, meine feste Freundin halt. Und ja, bis, also wir hatten ein Pärchen, mit dem hatten wir über einen längeren Zeitraum was.
Mhm.
Aber sonst war das eigentlich dann immer einmalig oder zwei-, dreimalig, weil dann fängt halt auch der Punkt dann so langsam an, wo es dann mit dem Treuebegriff wieder schwierig wird, weil irgendwann ist es ja nicht mehr nur noch Sex. Also ich meine, okay, so ein, das klassische One-Night-Stand kennt man ja, das hat jetzt nicht unbedingt, meistens auf jeden Fall nicht so viel mit Gefühlen zu tun. Also ich glaube, wenn man um 3 Uhr nachts betrunken mit irgendjemandem aus der Disco nach Hause geht und dann sagt, das ist die Liebe des Lebens, da, ist ein bisschen schwierig, aber wenn das dann halt vertrauter wird und irgendwie mehr wird als nur körperlich Spaß haben mit einer Person, das ist dann halt auch der Punkt, wo es dann knifflig wird, sagen wir das mal so.
Gab es das schon mal? Also ich weiß nicht, ob das jetzt dir zu nahe tritt, aber gab es das schon mal? Oder merkt man das dann auch, dass es sich so aufbaut und merkt dann, okay, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Abstand und muss wieder ein bisschen mehr Zeit mit meiner, in deinem Fall, Partnerin verbringen?
Man merkt es ja schon, man unterhält sich ja auch. Also meistens ist das dann auch eher, dass die andere Person das merkt, als dass man das selber so sehr sieht, weil man ja irgendwie selbst in dem Film drin ist. Und beziehungsweise es ja auch wichtig ist, darauf zu gucken, wann fängt es an, die andere Person zu stören. Also weil das Grundlegende, wo ich jetzt sagen würde, das unterscheidet halt das Führen einer nicht monogamen Beziehung von, man führt eine monogame Beziehung und bumst sich halt so rum. Der Unterschied ist halt, dass man offen drüber kommuniziert und halt sagt, guck mal, ich war jetzt, keine Ahnung, ich war in Düsseldorf, hab einen Kollegen besucht und dann waren wir auf einer Party, das war nett, dann bin ich mit einer nach Hause gegangen, okay. Redet man dann halt so drüber, wenn man wieder zu Hause ist. Und ja, das ist dann so, da war dann so die Momente, wo es, ich glaube, so zweimal kann ich mich dran erinnern, also einmal von ihrer, einmal von meiner Seite aus, wo wir dann gesagt haben, weiß nicht, das ist jetzt irgendwie schon zu oft und irgendwie fühlt sich nicht so schön an, wenn du jetzt mit dem dann auch noch schreibst, so zwischendurch irgendwie, wo man dann halt so selber das Gefühl kriegt, okay, das ist jetzt halt nicht nur Sex und Spaß, sondern da wird es dann gefühlig und dann redet man darüber und guckt halt, wie es den einen stört oder wie es den anderen stört und wie man da einen Kompromiss finden kann.
Aber anscheinend habt ihr euch ja bis jetzt immer gut gefangen.
Ja.
Sonst würdest du hier nicht stehen.
Definitiv, hat bis jetzt ganz gut geklappt.
Ja, schön.
Und du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr halt viel kommuniziert und viel miteinander redet. Wie sah das so ganz am Anfang aus? Also habt ihr gestartet und es war für beide klar, dass das was Offenes ist, eine offene Beziehung, keine monogame Beziehung? Oder habt ihr da irgendwie das Gespräch gesucht?
Es ist halt so gewachsen. Wir waren am Anfang, war das halt auch eher so ein Freundschafts-Plus-Dings. Ich war da noch unglücklich verliebt, als das bei uns angefangen hatte, in andere. Und sie wusste das auch und hat aber gesagt, ich finde das trotzdem nett mit dir und so, macht doch auch Spaß mit uns. Dann hatte ich aber gesagt, ja, aber wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann, ich möchte mich jetzt auch noch nicht so richtig festlegen, dann habe ich noch so ein bisschen meine Freiheit. Und dann kam auch noch als relativ entscheidender Faktor dazu, dass ich bisexuell bin und dass es da dann einfach eine Reihe an Bedürfnissen gibt, die so viel Mühe meine Freundin sich auch gibt, sie einfach nicht befriedigen kann.
Physikalisch eher schwierig, vermutlich.
Da kommt man an die Grenzen des Möglichen. und ja, von daher, weil wir aber auch vorher halt schon, also ne, ich war da unglücklich verliebt und habe mich dann halt mit ihr immer drüber unterhalten und von daher war halt so dieses, wir reden über unsere Gefühlswelt und Beziehungslage, war von Anfang an drin, dass man darüber viel kommuniziert hat und dann war es auch irgendwie nicht so der Schritt dann zu sagen, okay, guck mal, so sieht's aus, da haben wir vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir uns Sex vorstellen, wie wir uns das, wie finden wir da eine Lösung? Und dann hat man so rumgeguckt.
Ja, und dann seid ihr irgendwie drauf gestoßen.
dann haben wir das halt so für uns ausprobiert. Also drauf gestoßen würde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, mich auch vorher schon mit, ich habe mich vorher auch schon mit Themen wie Beziehungskonstrukte, Feminismus und Gender-Standpunkte, Debatten auseinandergesetzt und hatte von daher irgendwie da schon so ein bisschen so einen Einblick. Und dann haben wir halt geguckt, ja genau, wie kann man jetzt diese abstrakte Vorstellung von, es gibt irgendwas, das ist nicht monogame Beziehung, wie können wir das auf uns so zurechtbröckeln, dass es funktioniert. Und hat anscheinend einigermaßen geklappt.
Also war das auch deine erste Erfahrung so mit einer nicht monogamen Beziehung oder hattest du das davor schon mal?
Davor hätte ich es jetzt nicht unbedingt Beziehung genannt, aber ich hatte auf jeden Fall auch früher schon mal eine Beziehung mit einem Mädel, wo wir halt auch gesagt haben, ja, ne, mach, wie du lustig bist. Wir haben halt Spaß zusammen, wenn wir zusammen sind, und ansonsten bist du irgendwie auch deine eigene Person.
Ja, cool. Und das war jetzt erstmal ein bisschen vorab quasi, um dich erstmal ein bisschen kennenzulernen. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Genau, wir konnten jetzt schon mal ein bisschen was über deine Person kennenlernen, wer du eigentlich bist. Aber es sind natürlich nicht nur wir neugierig, sondern auch unsere frisch gebackene, sage ich jetzt mal so, Community, also unsere ZuhörerInnen. Und genau, die wollen natürlich auch ein bisschen mehr über die Beziehung erfahren. Genau.
Sehr gerne.
Und deswegen würde ich sagen, stellen wir einfach mal im Namen unserer Community ein paar Fragen, die wir ausgesucht haben. Dazu nochmal, folgt uns gerne auf Instagram, ganz share.
Ja.
Einfach mal ein bisschen Self-Promo. Genau, folgt uns gerne auf Instagram @dirtylaundry.talk und dann könnt ihr immer vor einer Folge, beziehungsweise dann jetzt vor, wenn ihr es dieses Mal verpasst habt, dann vor der nächsten Folge, also vor der Folge 2, könnt ihr einfach ein paar Fragen stellen, wenn wir es ins Story-Highlight packen, und dann, genau, werden wir eure Fragen hier stellen.
Genau, das hat letztes Mal schon ganz gut geklappt, von daher.
Das stimmt.
Mega.
Schleudergang.
Ja, dann fange ich einfach mal an. Eine Frage, die auf jeden Fall kam, ist, würdest du sagen, dass du eine eifersüchtige Person bist? Beziehungsweise, wenn du eine bist, könnte das vielleicht auch so einer offenen Beziehung oder nicht monogamen Beziehung im Weg stehen, wenn man zu eifersüchtig ist?
Ich fange von hinten die Frage an.
Ja.
Ja, ich glaube, das kann sehr im Weg stehen. Also das Wichtige an so einer Beziehung ist ja, dass man irgendwie das macht, was beiden Leuten gut tut.
Ja.
Und wenn man selber merkt, ich kann nicht zu Hause ruhig sitzen, wenn ich weiß, die flirtet gerade irgendwie rum, dann ist dieses Beziehungskonzept, glaube ich, für einen nichts.
Ja, klar.
Jetzt die Frage, warum man das denkt, ist nochmal ein anderer Punkt. Ich glaube, das ist ein viel größerer Punkt, den ich jetzt nicht aufmachen mag. und ich glaube, es gibt Punkte, auf die, da bin ich auch eifersüchtig. Ich glaube, es ist halt Eifersucht getrennt vom Körperlichen, also wenn ich jetzt sehe, keine Ahnung, ich glaube, das, was ich am wenigsten, also wo es mich innerlich am meisten aufkribbelt, ist, wenn ich sehe, wie sie über andere Leute Witze lachen würde. Das ist, also weil ich, weiß ich nicht, für mich ist Humor was sehr
Intimes.
Also es ist halt immer schon so mit Sympathie sehr verbunden, dass man lacht ja nicht über Witze von Leuten, die man scheiße findet.
Ja, und, stimmt.
Das wäre dann so ein Punkt, wo ich dann irgendwie, wenn ich sehe, dass sie auf einer Party die ganze Zeit bei irgendwem anders ist und viel über da lacht, dann würde ich da, glaube ich, schon mal vorbeischlendern und gucken, hey, was geht dir denn so?
Ja.
Aber ich glaube auch nicht so sehr, sehr eifersüchtig.
Mhm. Sieht das bei euch beiden dann ähnlich aus? Also ist es, redet ihr da auch viel drüber, was ihr vielleicht nicht so gut fändet, wenn das der andere machen würde, wie du jetzt zum Beispiel sagst, dass das bei sowas ist?
Ja, auch. Also reden wir viel drüber, wenn es passiert. Das sind halt Sachen, die, sagen wir mal, schmerzlich gelernt sind, weil man es dann halt irgendwie, dann war man auf einer Party und dann, weiß ich nicht, habe ich mich dann eher für andere Damen im Raum interessiert oder mit denen rumgemacht, und dann hat, wenn sowas relativ am Anfang der Beziehung noch passiert, das hat meine Freundin dann halt gesagt, erstmal nichts gesagt, weil man hatte das ja so abgemacht, und dann will man ja auch nicht die Spaßbremse sein, und dann macht man sich noch selber irgendwie Vorwürfe, bis es dann halt mal irgendwann überkocht, und dann sagt man, also das ist dann auch gerne so Punkte, die man dann im Streit wieder rausholt und sagt dann, aber du hast da doch, möchte ich jetzt nicht so darstellen, dass das nur sie gemacht hat, das bin ich wahrscheinlich auch nicht schlecht drin, aber ja, ich glaube, da habe ich kurz den Satzanfang verloren.
Das ist gar nicht schlimm. Also du würdest es insgesamt wahrscheinlich eher Leuten empfehlen, die nicht unbedingt sehr eifersüchtig sind.
Genau.
Dann noch eine weitere Frage, die gekommen ist, ist, hast du nie Angst, die körperliche Nähe zu einem weiteren Menschen könnte zu Gefühlen führen?
Geht so. Also ich glaube, dass es halt nicht nur die körperliche Nähe ist, die direkt dann zu Gefühlen führt, sondern das Ganze drumherum. Also das schon, wie man sich vorher mit der Person versteht, wie man sich danach mit der Person versteht, wie man dann kommuniziert. Also es kann natürlich einfach sein, und da kann man ja nie was gegen machen, das kann ja in einer monogamen Beziehung genauso passieren,
ja,
wie
natürlich,
dass man sich halt irgendwie so Hals über Kopf in jemanden verguckt.
Mhm.
Ja. Aber da kannst du halt eh nichts gegen machen. So, das ist dann ein Risiko, das muss man hinnehmen, das hat man ja sonst irgendwie in Beziehungen auch, außer wenn man sich gegenseitig oder selbst komplett in seinem Zimmer einsperrt.
Ja.
Ja.
Und
Leuten begegnet man immer.
Ja,
stimmt, ja.
So ist es.
Ja.
Und ich habe es bis jetzt auf jeden Fall noch nicht so für mich persönlich mitgekriegt, dass es darüber, also dass ich davor so Angst hätte oder dass es darüber irgendwie in bedrohliche Situationen kam für die Beziehung, sag ich jetzt mal. Da war es dann wirklich eher über, man versteht sich gut mit Leuten, und dann kommt so dieses Angstgefühl von, okay, kann sich da vielleicht mehr entwickeln als beim einmaligen oder vielleicht auch zweimaligen Vergnügen.
Ja. Mhm. Mhm. Was, aber das ist euch schon trotzdem lieber, oder? Also das ist so der Sinn, weshalb ihr das macht, weil ihr Abwechslung wollt. Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wollt ihr einfach euch generell gerne mit anderen Leuten austauschen? Also nicht nur unbedingt körperlich, sondern irgendwie auch, weil man weiß ich nicht, gerne mit anderen Leuten Zeit verbringt und sich dann denkt, hey, ja, könnte vielleicht auch ein bisschen passen jetzt für gerade.
Schwierig zu sagen, weil es halt beides so ein bisschen. Also man denkt sich halt schon, ja, Abwechslung ist halt spaßig. Also so dieser Punkt von, dann ist man auf einer Party, also weiß ich nicht. Wir haben halt auch Freundeskreise, die noch, es gibt Überschneidungen, aber es gibt halt auch Freundeskreise, die man dann, jeder hat seinen Freundeskreis da auch noch.
Ja.
Und wenn man dann da feiern geht, macht ja auch einfach Spaß, wenn man auf einer Party ist, mit Leuten zu flirten und irgendwie ja, versuchen.
Wie kriegt man ihn oder
ja,
sie rum?
Ja, genau so. Und das weiß ich, macht ja Spaß. Und dann, wenn das Ganze dann auch noch gipfelt in, man kann noch eine schöne Nacht zusammen haben, ja, mega cool. Und andersrum gab es dann aber auch irgendwie Veranstaltungen, wo man dann wirklich hingegangen ist und dann gesagt hat, ja, okay, jetzt schauen wir mal und gucken mal, ob man nicht jemanden findet, so ungefähr. Also es ist so ein Misch, so eine richtig klare Intention, die da jetzt hinter ist, könnte ich jetzt nicht sagen.
Ja, cool. Völlig in Ordnung.
Ja, total. ja, dann würde ich sagen, mache ich einfach mal weiter. Und das war so eine Frage, die so ein bisschen, da merkt man, dass manche Leute einfach auch das hinterfragen, das sich für sich vielleicht gar nicht vorstellen können. Und zwar, warum hast du das Bedürfnis, mit anderen Menschen zu schlafen, wenn du deine, in deinem Fall Partnerin, liebst?
Weil für mich Liebe viel mehr ist als Sex. Und weil wir tatsächlich auch einfach unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was wir für schönen Sex halten. Also die schöne Unterscheidung, meine Freundin ist da eher so in Richtung Vanilla und ich bin dann eher so ein bisschen in Richtung Kinky gehend. Und dann gibt es einfach Bedürfnisse, die, egal wie sehr ich sie liebe oder sie mich liebt, die man halt jetzt gerade mal nicht so erfüllen mag oder kann. Und ich glaube, dass ich da, wenn da Bedürfnisse oder Wünsche unbefriedigt bleiben, dass sich das eher für einen negativen Faktor für eine Beziehung ausbaut, als wenn man das jetzt offen kommuniziert und dann vielleicht eine Lösung über eine dritte Person sich ins Boot oder ins Bett holt, dann wahrscheinlich eher.
Gibt es ja dann mehr Möglichkeiten quasi, das Problem irgendwie zu lösen.
Ja, genau.
Ja.
Und ja, weiß nicht, ich fände einfach, dass es eine Trennung gibt zwischen Liebe und Körperlichem. Also ich meine, Liebe macht sich ja über so viel mehr aus, über ein Sicherheitsgefühl, über ein Vertrauen, was man füreinander hat, über gemeinsame Erlebnisse, über
ja, total.
Auch gemeinsame Strukturen, die man sich zusammen aufbaut. Und da ist Sex dann ein Punkt, der da mit reingeht und der auch nicht unwichtig ist, aber der auch nicht alles ist.
Ist ja auch mega individuell irgendwie. Für manche Leute ist eben Sex und Liebe sowas, was zusammengehören muss.
Ja.
Und für andere ist das eben, das eine macht Spaß, das andere hole ich mir von einer Person diese Liebe. Und ja, das ist ja auch mega individuell. Also kann ich verstehen, dass da manche Leute sagen, ist nichts für mich. Aber eben deine Erklärung ist ja auch total plausibel. Und
das Schöne ist ja, es darf ja jeder machen, wie er lustig ist.
Genau, das kann jeder machen, wie er mag. Und das ist auch das Beste.
Ja, total. Kannst du dir, das ist jetzt die nächste Community-Frage, ich bin schon einfach weitergestartet, aber kannst du dir denn irgendwann vorstellen oder wäre es noch eine Option für dich, irgendwann in der Zukunft eine geschlossene Beziehung wieder zu führen?
Wahrscheinlich ja.
Mhm.
Also wenn ich die Person liebe und die Person sagt, mit mir funktioniert das nicht, dann ist das halt eine Sache, die ich hinnehmen muss. Und wenn ich die Person liebe, würde ich das auch eingehen.
Ja.
Ist dann natürlich die Frage, wie das dann mit sexuellen Bedürfnissen ist, ob man die dann alle unter einen Hut kriegt. Müsste man dann ein bisschen diskutieren und ein bisschen drüber reden. Aber das ist ja sowieso das, wie man halt so Probleme löst.
Ja.
Ist ja reden, reden, reden.
Ja.
Das ist der schlechte Tipp, den man immer aus Romcoms kriegt. Ja, man muss doch nur offen sein und miteinander reden und vertrauen. Und ja, im Endeffekt stimmt's dann. Adam Sandler hatte recht.
Auf jeden Fall, ja.
Mann, ey. Klischee, aber doch wahr.
Ja. Ein bisschen.
Aber sieht man ja bei dir, dass Kommunikation echt viel ausmachen kann. Weil du sagst ja, das ist ja irgendwie so, Communication is key bei euch. Und das klappt ja auch irgendwie voll gut. Also
kann ich nur empfehlen.
Und wahrscheinlich auch gemeinsame, in Anführungszeichen, Regeln setzen. Wahrscheinlich, ne? Ja.
Auch ein wichtiger Punkt, dass es natürlich gibt Boundaries, hat man ja immer.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Also eine der ersten Regeln, die wir aufgestellt hatten, war nicht mit den Exen. Weil da eigentlich immer irgendwie noch Gefühl mit bei ist.
Ja.
Das muss man dann nicht aufwühlen. Und nicht unbedingt, also außer man spricht es vorher ab, aber nicht so unabgesprochen, wenn der andere dabei ist, weil das sich dann auch irgendwie ein bisschen komisch anfühlt, wenn es so vollkommen unvermittelt, man kommt gerade vom Klo wieder ins Wohnzimmer auf einer Party und sieht dann irgendjemand auf seinem Freund sitzen. Nur unter Absprache vorher, sowas.
Ja.
Danach duschen gehen, bevor man nach Hause kommt.
Ach, ehrlich? Das ist auch, vorher darf man nicht ins Bett zum Schlafen gehen.
Lustig.
Das
sind die Kleinigkeiten.
Das sind die Kleinigkeiten. Ja, witzig. Gibt es noch so Kleinigkeiten? Habt ihr noch so kleine Regeln?
Nicht im eigenen Bett, wenn der andere nicht dabei ist.
Okay.
Ich glaube, das sind so die Kleinigkeiten. Also es sind auch gar nicht so viele Regeln, weil die meisten Sachen entweder spontan passieren oder man inzwischen halt auch schon so ein Gefühl entwickelt hat für was ist okay, was ist nicht okay. Und von daher das meiste so unausgesprochene Regeln sind, die sich aber so etabliert haben einfach.
Sind die dann so im Laufe der Zeit entstanden? Also, dass man so gemerkt hat, okay, das stört mich, das machen wir jetzt zur Regel? Oder habt ihr euch hingesetzt und gesagt, okay, wir machen jetzt einen Regelkatalog, das?
Das mit keine Ex-PartnerInnen war tatsächlich von vornherein Bedingung. Und der Rest waren dann Sachen, die genau entstanden sind. Entweder, weil es einem gerade eingefallen ist, dass irgendwie was wäre, was man sich vorstellt, was nicht passieren sollte, oder weil es halt passiert ist und man gemerkt hat, okay, das fühlt sich scheiße an, lass uns das bitte nicht mehr machen.
Ja, da redet ihr dann wahrscheinlich einfach immer offen
und
ehrlich irgendwie mit, ne?
Ja.
Aber,
dann mache ich weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, das ist vielleicht auch interessant für Leute, die das auch als Option für sich sehen. Was würdest du sagen, sind Vor- und Nachteile deiner Beziehung, also einer nicht monogamen Beziehung?
Also der offensichtliche Vorteil ist relativ naheliegend, dass man tatsächlich auch ohne schlechtes Gewissen Spaß mit anderen Menschen haben kann, sexuell gesehen. Auch die Bandbreite, sag ich jetzt mal, von Sachen, die man ausprobieren kann, ist meistens größer als mit einer Person. Also vor allem, wenn man mit der Person dann schon so eingegroovt ist und weiß, okay, das sind jetzt Sachen, die mag man, das sind Sachen, die mag man vielleicht nicht. Und dann das nimmt einem, also der nächste Vorteil, das nimmt einem echt so ein bisschen dieses, also mir fand ich, hat es einen Druck rausgenommen, dass ich mich halt von dieser klassischen Vorstellung von wie Treue oder Eifersucht auszusehen haben und inwiefern die zu einer Beziehung dazugehören müssten. Also dieses, ja, Drama ist so gut, und dann braucht man in einer Beziehung. Nee, braucht man nicht.
Da kann ich direkt mit zustimmen.
Das hat sich einfach auch so fürs persönliche Gefühl ganz gut angefühlt, dass man jetzt halt, dann denkt man halt, ja, okay, dann ist sie jetzt feiern irgendwie und macht da mit irgendwem rum und kommt danach wieder zu mir nach Hause und muss sich nicht denken, ah, was macht sie jetzt da draußen, wenn sie mit einem Typen redet. Das ist ganz angenehm. Wenn es funktioniert, ist es halt echt, also ein fortlaufender Beweis von wie sehr man sich vertraut und worauf man eigentlich aufbauen kann. Ich finde, das gibt einer Beziehung einen anderen Rückhalt, weil man vor allem halt auch so eine offene Kommunikationskultur eingeführt hat, die einem, finde ich, auch bei anderen Problemen echt weiterhilft. Was natürlich auf der anderen Seite auch der Nachteil oder die Hürde ist, weil diese Art von Beziehung funktioniert meiner Meinung nach nicht ohne dieses Vertrauen Und ohne diese Kommunikation, diesen Rückhalt, den man da hat, weil die Vorstellung von monogamen Beziehungen und von wie das auszusehen hat eigentlich und wie glückliche Familie auszusehen hat, sind halt so tief kulturell und soziologisch in unserem Gehirn eingebrannt, dass natürlich jeder und jede am Anfang, wenn man in so eine Situation reingeht, noch dieses Eifersuchtsbild und dieses Beziehungsbild im Kopf hat und damit halt auch erstmal zu kämpfen hat. Also bei mir war das auch am Anfang nicht direkt so, dass wir uns gesagt haben, ja, okay, wir machen jetzt offene Beziehung, okay, sie geht feiern, macht mit irgendwem rum, ich sitze zu Hause und denke mir, ja, okay, alles chillig. Sondern dann denkt man sich am Anfang, na, war das das Richtige und funktioniert das wirklich? Und das ist auch ein bisschen eine Überwindung und irgendwie ein Kampf mit eigenen mentalen Konstrukten. Aber fühlt sich auch schön an, wenn man den irgendwann gewonnen hat und wenn man dann da drauf gucken kann und sagen kann, okay, ja, fühl's gut, mach du dein Ding und ich warte hier und halte das Bett warm, wenn du nach Hause kommst.
Das ist, finde ich, schön. Ein sehr schöner Gedanke.
Finde ich auch ganz schön. Würdest du dann sagen, dass Eifersucht und so was, dass es auch anerzogen ist, so ein bisschen durch die Gesellschaft?
Das war tatsächlich der Punkt, über den ich mir vor dieser Einladung, glaube ich, die meisten Gedanken gemacht habe, weil ich mir so ein bisschen gedacht habe, ja, dann kann ich vielleicht auch noch was Cleveres sagen, wenn sie mich das fragen. Weil ich mir so überlegt habe, woher kommt das denn mit der Eifersucht? Also wenn man das so ganz ursprünglich betrachtet, irgendwie so aus Sicherung der Nachfolgenschaft und so, aber das wurde relativ schnell, glaube ich, zu einem Macht- und Eigentumserhaltungsmittel, was halt von patriarchalen Strukturen genutzt wurde, um, gut, der Hof bleibt jetzt bei deinem Bruder Rolf und du bist weg. Und aber glaube ich, dieses Bild von wie Beziehung funktioniert und wie Treue zu funktionieren hat, wurde uns, glaube ich, ziemlich in den Kopf eingeprügelt. Und ich meine, Disney macht damit seit 80 Jahren richtig ordentlich Schotter. Und die geben sich da Mühe. Und ja, von daher glaube ich aber auch, dass das dadurch, dass das halt sozialisiert ist, ist das auch ein Ding, wo man halt selber reflektiert gegen vorgehen kann, in Anführungsstrichen, was man ja so bei naturgegebenen Sachen eher schwierig kann. Mhm. Ja, die bleiben ja leider einfach da.
Ja.
Falls das eine Antwort war.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich habe noch die nächste Frage geht ein bisschen in Saskias vorherige ein bisschen mit ein. Vielleicht auch von einer Person, die vielleicht selber auch Interesse daran hat. Und zwar, wie spricht man denn seine Partnerin oder Partner darauf an? Also hättest du da vielleicht irgendwie, klingt schon eher so nach Ratgebung, hättest du da denn vielleicht einen Tipp für die Person oder einfach generell einen Tipp, falls, wie man irgendwie einfach auf das Thema kommen könnte?
Ich bin da geschickt drauf, also ich habe kurz überlegt, wie das bei mir war und da hatte ich den enormen Vorteil, dass wir schon beide ja nur noch, also mit dem Gedanken von, das ist nur so Freundschaft plus, in die Nummer reingegangen sind. Wie spricht man das an? Also ich würde sagen, mir würden jetzt so verschiedene Wege einfallen. Einmal, könnte man das auch machen über ich habe Bedürfnisse, die in unserer Situation nicht zu befriedigen sind, Ebene, dass man irgendwie keine Ahnung, wenn man schon, ist halt die Frage, wahrscheinlich, wenn man diese Frage stellen will und irgendwie auf dieses Thema kommen will, dann hat man wahrscheinlich vorher auch noch nicht mit der Partnerin, dem Partner so sehr über die eigenen sexuellen Vorlieben geredet, sonst das wäre halt irgendwie eine Möglichkeit, wenn man so ein Gespräch schon mal hatte oder plant.
Ja.
Die richtige Situation absuchen und weiß ich nicht. Finde ich schwierig, da ein Ratgeber zu sein, weil ich erst diese eine Situation damit hatte, dass bei mir glücklicherweise so gewachsen ist, wie es gewachsen ist, ohne dass ich über so eine riesen Hürde springen musste.
Ja.
Aber ich glaube, Kommunikation über Bedürfnisse ist the key und dann redet man darüber, weiß ich nicht, vielleicht nach dem Sex. Wie war ich denn? Ja, okay, war cool. Aber guck mal, was ich mir auch gut vorstellen könnte, was hältst du denn von sowas? Also da muss man ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, dass man sagt, na, wollen wir nicht alle noch drei Partner nebenbei haben? Sondern kann das ja vielleicht dann so abtasten mit, hey, ich würde mir das ganz cool vorstellen, wenn ich auch mit einem Mann was hätte oder wenn, keine Ahnung. Da muss dann ja muss jeder selber wissen, wie es so schön heißt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, Das waren auch schon die Fragen von unserer Community. Also okay. Ich finde, da waren voll gute dabei. Aber man hat auch so gemerkt, dass da das Interesse auf jeden Fall mega da war. Und ja, bei manchen konnte man sogar raushören, dass sie sich das irgendwie selbst vorstellen können. Aber manchmal gibt es ja auch Vorurteile. Und das hat man ja auch manchmal sogar rausgehört. So, hey, warum willst du überhaupt mit anderen Leuten Sex haben? Und genau, wir haben uns da jetzt mal so ein paar Vorurteile rausgesucht. Und wir würden dir die einfach mal ganz frech vorlesen. Und einfach mal von dir hören, stimmt das nicht? Was sagst du dazu?
Schmeiß mich ab damit.
Jawohl.
Vorurteil-Crash.
Menschen, die offene Beziehungen führen, haben Bindungsängste. War zum Beispiel auch eine Community-Frage tatsächlich.
Okay. Hat nicht jeder Bindungsängste? also so sich über die Schwelle zu springen und einen großen Teil seines Lebens und seiner Geheimnisse und seiner Gefühle einer Person anzuvertrauen, ist halt immer schwierig. Also ich glaube, Nein. Da ist es der, okay, das ist nicht der normalere Weg, aber das ist doch naheliegender, dass man davor irgendwie Respekt oder ein bisschen Ehrfurcht hat. Von daher, ich glaube, jeder Mensch hat Bindungsängste und vielleicht haben die Leute in offenen Beziehungen mehr, das weiß ich nicht. Aber meine Lösung, um auch für mich sozusagen schadfrei aus der Situation rauszukommen, ist zu sagen, alle haben das.
Ja. Müsste man sonst eine Studie drüber machen?
Ja.
Haben wir jetzt leider keine parat.
Nee, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht nichts Individuelles ist, dass viele Leute Bindungsängste haben, auf jeden Fall.
Natürlich, auf jeden Fall.
Dann das Nächste. Menschen mit offenen Beziehungen haben mehr Sex.
Würde ich auch nicht unbedingt sagen. Es kommt drauf an. Also Corona hat effektiv verhindert, dass ich die letzten anderthalb Jahre außerhalb meiner Beziehung Sex habe. Und
auch über, ich sag mal so, Online-Dating-Portale, sprich Tinder, Bumble, Grindr, whatever.
Ich habe es noch nie in meinem Leben geschafft, ein Tinder-Date zu kriegen, weil
echt?
Ich installiere mir das immer, wenn ich betrunken bin und Langeweile habe, um mir die Leute anzugucken und wach dann am nächsten Morgen zu Matches auf und denke mir, boah, ich bin viel zu verkatert, das ist viel zu anstrengend, jetzt mit Leuten zu reden und deinstalliere es dann wieder.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch die letzten anderthalb Jahre sehr in der Bedeckung verbracht und komme erst so langsam wieder raus. Und meine Freundin hat auch einfach nicht so eine ausgeprägte Libido meistens. Von daher würde ich sagen, ich kenne viele Leute in nicht monogamen Beziehungen, die wahrscheinlich mehr Sex haben als ich. Von daher, ich glaube, das ist halt auch wieder absolut individuell. Ne? Gibt Leute, die haben viel Sex, gibt Leute, die haben nicht so viel Sex. Leute, die wollen viel Sex, gibt Leute, die wollen nicht so viel Sex. Und ob die dann monogam sind oder nicht, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt.
Ja.
Ja, dann die nächste das nächste Vorurteil ist, Menschen in einer offenen Beziehung führen bessere Beziehungen.
Darf ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja?
Ja,
natürlich, natürlich.
Ich glaube tendenziell tatsächlich eher ja, in ganz großen Klammern. Weil ich glaube, dass Menschen, die reflektiert mit ihrer Beziehung umgehen und darüber kommunizieren, was meiner Meinung nach eine Voraussetzung für eine vernünftig funktionierende nicht monogame Beziehung, aber eigentlich auch für eine vernünftig funktionierende monogame Beziehung ist, führen eine bessere Beziehung. Ich glaube nur, dass der Anteil von Leuten, die reflektiert und kommuniziert in einer Beziehung sind, bei Menschen mit nicht gewöhnlichen Beziehungskonzepten größer ist als in der großen Mehrheit von Menschen, die in der cis-heteronormativen Beziehung glücklich und zufrieden sind. Von daher würde ich sagen, statistisch gesehen wahrscheinlich ja. Mir auf die Schulter klopfend, wahrscheinlich ja, leicht ironisch gesagt. Muss aber auch nicht sein. Wahrscheinlich gibt es auch Arschlöcher, die nicht monogame Beziehungen führen.
Vermutlich. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie viel damit eingeht, dass Leute, also könnte ich mir vorstellen, beziehungsweise so hast du es ja irgendwie auch schon ein bisschen erklärt, die eine offene Beziehung führen, dass die mehr quatschen müssen, dass die sich irgendwie ein bisschen mehr unterhalten müssen. Ja, das fand ich jetzt cool, das fand ich jetzt nicht so cool. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht Leute dann irgendwie auch direkt unter besserer Beziehung quasi darunter sehen, weil vielleicht andere Leute in, ich sage in Anführungszeichen, geschlossenen, nicht offenen Beziehungen das vielleicht nicht so machen.
Ja, ich glaube, dass es halt eine große Hürde vorwegnimmt, einfach, also weil in diesem Themenbereich kommt man halt nicht weiter, wenn man Probleme nicht anspricht und sich direkt sozusagen die aus dem Weg räumt und irgendwie mit einer Lösung dabei rauskommt, wo beide sich gut mitfühlen und wo beide sagen können, jo, da bin ich dabei. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr praktische Eigenschaft, einfach für eine Beziehung, dass man nicht irgendwie, okay, das ist jetzt ein Verhalten, das nervt mich an dem und das trage ich jetzt erstmal ein halbes Jahr mit mir rum und sammle so richtig schön den Groll an, bevor ich dann irgendwann dem anderen die Tür vor die Nase haue und sage, damals. Und wenn man sowas halt direkt kommunizieren kann und dann sagen kann, jo, das hat mich jetzt irgendwie genervt, guck mal, ist das vielleicht irgendwas, wo ich bei mir gucken muss, warum mich das nervt, oder kann ich einfach sagen, hör auf damit, das nervt mich.
Ja.
Und über sowas spricht man dann halt direkt, das ist, glaube ich, wirklich eine gute Voraussetzung für eine vernünftige Beziehung.
Und ja, da fällt ja auch noch dieses weg, das kennen ja irgendwie alle, dass man so irgendwie in meinem Freundeskreis auch Leute hat, die so eine ganz toxische Beziehung führen, wo einfach nur Eifersucht ist und die sich gegenseitig einfach immer nur eifersüchtig machen und damit so ein bisschen spielen. Es fällt ja auch weg, wenn ihr einfach redet und da auch vorher diese kleinen Regeln, klar, mit Regeln muss man auch mal aufpassen, dass man nicht sagt, hey, du darfst nur in so und so Anziehsachen rausgehen, aber wenn man so kleine Regeln hat, das ist ja auch irgendwie voll wichtig und ich glaube, das gibt es dann auch oft in nicht monogamen Beziehungen eben nicht.
Oder ich glaube, wie in allen Bereichen des Lebens ist einfach immer Communication key.
Voll.
Ist key. Also
das ist echt die Message der ganzen Folge. Das ist echt,
Leute, kommunizieren, ja, reden, ja, miteinander. Dann wird alles besser.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das waren dann jetzt auch schon unsere Vorurteile, ne?
Ja.
Und ich finde, wir haben da auch jetzt voll viel gelernt in den Vorurteilen, weil irgendwie, ja, manche Sachen stimmen und manche stimmen auch einfach nicht. Und es ist eben voll individuell. So, das war, glaube ich, auch so die Main Message hier, die wir so mitnehmen konnten.
Wie immer kann man nicht pauschalisieren. Nee. Nicht alle offenen Beziehungen sind gleich, weil nicht die gleichen Personen offene Beziehungen logischerweise führen.
Jede andere Vorstellung, alles.
Ja, natürlich. Genau.
Aber wir haben trotzdem noch eine Frage an dich, Tom. Und zwar, hast du noch irgendwas, was du an unsere ZuhörerInnen sagen möchtest bezüglich offenen Beziehungen?
Wenn ihr das interessant findet, dann ein bisschen vorher drüber lesen schadet nie, damit man so ein bisschen eine Ahnung hat, auf was man sich da so einlassen will. Und dann hilft echt nur reden, reden, reden. Offen sein mit die Bedürfnisse kommunizieren, offen sein mit Probleme kommunizieren, auch offen sein, wenn die Partnerin, der Partner dann mit Problemen ankommt oder mit irgendwie einen Punkt bei einem hat und das nicht als, oh, der greift mich jetzt aber als Person an, auffassen, sondern als hier liegt ein Steinchen im Weg, den man aus dem Weg räumen muss, damit diese Beziehung wieder schön weitergehen kann. So wie wir uns das vorstellen.
Das finde ich einen sehr schönen Gedanken.
Das ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort, ja.
Ja.
Dann würde ich sagen, können wir uns erstmal auf jeden Fall auch schon bei dir bedanken.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr, sehr gerne.
Du hast uns ganz schön viel hier beantwortet. Wir haben dich ja bombardiert mit Fragen.
Voll. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
Wir haben auch mega viel gelernt, würde ich sagen.
Ja.
Und wir haben am Anfang darüber geredet, wie wir aussehen als Journalisten. Und wenn ihr wissen wollt, wie Torm aussieht, könnt ihr das auch bei uns auf unserer Instagram-Seite bald hoffentlich vielleicht sehen.
Schaut vorbei, Leute.
Genau.
Wie gesagt, @dirtylaundry.talk. Folgt uns.
Ja, genau. Da gibt es immer ganz spannende Sachen. Und wenn ihr auch weiter mitbekommen wollt, wie vielleicht unser nächster Gast oder unsere nächste Gästin aussehen wird und worüber wir mit ihm oder ihr reden werden, dann schaut auch auf Instagram vorbei, weil das werden wir dann auch bald verkünden. Und dann könnt ihr natürlich auch wieder fleißig Fragen stellen, wie ihr es auch letztes Mal gemacht habt. Und da freuen wir uns ganz auf eure Fragen.
Danke, danke nochmal fürs Fragen stellen auf jeden Fall. Wir haben uns mega gefreut und wir hoffen, dass es so weitergeht. Und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns auf die nächsten spannenden GästInnen. Und das war unsere erste Folge mit wahrem Gast. Und tatsächlich, das haben wir noch gar nicht erzählt, wir sind ja gerade nicht am Wäschewaschen, sondern wir sind im Studio, Eldoradio, in der Uni. Und es fühlt sich schön an.
Ja,
ich find's
endlich
toll.
Mal wieder. Endlich.
Leute sehen, im Studio sein, das macht einfach nur Spaß.
Toll. Ja, dann sagen wir Tschüss und
Ciao-i.
Bis zum nächsten Monat.
Danke, Tom, fürs hier sein.
Ciao. Tschüss.
Ciao.